Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Ich kann mich nur wiederholen. Normalerweise kommt an dieser Stelle Lars. Der lässt sich aber immer noch ganz gemütlich in seinem Urlaub die Sonne auf dem Bauch scheinen, wie ich zu sagen pflege. Aber wie schon häufiger an diesem Podcast, ich würde ihn schon fast als Nils Petersen unseres VfB-Podcasts bezeichnen. Julian, moin.
Moin, Saum. Ja, sehr gern bin ich wieder dabei. Wir müssen reden.
Du sagst es. Der VfB Oldenburg ist nach dem 0:3 zu Hause gegen die Reserve von Holstein Kiel tatsächlich jetzt auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Ja, sieht nicht gut aus für den VfB. Und wir wollen auch einmal direkt reinstarten und hören, was Dario Fossi, der Cheftrainer vom VfB, nach dem Spiel ja zu sagen hatte.
Ich weiß, das sind immer nur ein paar, aber ich kann diese Zuschauer, die meckern, weil man ein Spiel verliert, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Heute kann man nicht urteilen und die Mannschaft verfluchen, den Trainer verfluchen, wie schlecht wir alle hier sind, indem wir hier alles geben, in meinen Augen klar besser sind, dieses Spiel hier nicht verlieren dürfen. Und dann gibt es hier die unter der Gürtellinie anfeinden und tut mir leid, dass ich so sage, die haben hier im Stadion nichts zu suchen. Und deshalb waren auch nach dem Spiel meine Worte sehr deftig, weil ich mir das hier nicht gefallen lasse. Ich lasse mir mein Team hier nicht zermürben. Und ich deshalb nochmal, ich danke jeden einzelnen Zuschauer, der zu den Auswärtsfahrten kommt, zu unseren Heimspielen, zahlreich. Wir haben heute wieder Tausende von Zuschauern hier, die uns unterstützen und natürlich nicht zufrieden sind. Das ist klar, aber die Art und Weise macht es dann aus. Und dafür muss ich sagen, war die Mannschaft heute perfekt da. Sie war da, sie hat das Ergebnis natürlich nicht geliefert. Aber dafür danke und wir als Mannschaft, wir als Verein, wir wissen, wir sehen das, wir schätzen das und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir so tolle Zuschauer haben. Aber auf die 2-3 Peoples, die jedes Mal nur warten, dass wir eine Niederlage einstecken oder es nicht funktioniert, auf die kann ich verzichten.
Ja, Julian, deutliche Worte vom Trainer. Wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, sehr, 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 sehr deutliche Worte und sehr heftige Worte. Also ist ja schon auch eine sehr deutliche Kritik an einen Teil der Fans, würde ich es mal formulieren. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ganz ehrlich. Zum einen muss man vielleicht auch mal klar sagen, er hat sich wohl sehr lange mit Fans nach dem Spiel unterhalten. Da sind wohl auch sehr deutliche Worte gefallen. Wir wissen nicht, was genau die Wortwahl auch der Fanszene ihm gegenüber war oder den Fans, mit der er da gesprochen hat. Völlig außer Frage steht, dass Beleidigungen oder irgendwie sowas alles gar nichts zu suchen haben. Kritik ist, glaube ich, in der Situation auf jeden Fall angebracht und damit muss man auch leben. Beleidigen werden sollte keiner, auch egal wie die Situation gerade ist. Ich finde, man merkt aber alleine durch diesen Aussagen, wie angespannt die Situation beim VfB ist, wie sehr das auch den Trainer und die Mannschaft bewegt, was gerade passiert. Nichtsdestotrotz sehe ich es so, dass Dario Fossi jetzt nicht erwarten kann, dass die Fans, die ein Ticket kaufen, auch direkt eine Unterstützungsverpflichtung mit unterzeichnen. Also ich sehe das immer so, ein Funke muss von der Mannschaft auf die Fans überspringen und dann hast du diesen Hexenkessel, von dem ja irgendwie alle träumen. Andersrum passiert es halt einfach selten. Und jetzt gerade, VfB ist letzter, obwohl man mit großen Ambitionen in die Saison gegangen ist, kann niemand erwarten, dann irgendwie zu hören, ja, das wird schon wieder und alles ist gut. Da muss man auch mal sich den Frust der Fans stellen. Das hat er gemacht. Wie gesagt, nochmal, Beleidigungen haben da nichts zu suchen gegenüber ihm oder der Mannschaft. Aber ich finde, er kann nicht erwarten, dass da jetzt die ganze Zeit alle Fans sagen, ja, es wird schon wieder.
Ja, geh ich völlig mit. Vor allem der Part, nur weil man ein Ticket kauft, ist man jetzt nicht dazu verpflichtet, 90 Minuten da Alarm zu machen. Ich meine, es sind auch viele Familien mit Kindern da und ob es jetzt in diesem kleinen Maßstab ist oder im größeren Maßstab in der Bundesliga, da machen auch nicht alle 40.000 die ganze Zeit Alarm. Muss natürlich aber auch sagen, dass ich ihn verstehe und ich glaube natürlich auch ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht bewusste Taktik nennen, aber natürlich stellt er sich jetzt vor die Mannschaft, die, das will ich vorneweg schon mal sagen, wir reden gleich über das Spiel, kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ja. 0-3 hört sich echt scheiße an, aber es war kein schlechtes Spiel. Ich glaube, in einer anderen Phase kann so eine Leistung, gerade wo es noch 0-0 stand, könnte der Funke auf die Fans überspringen, aber weil die Situation auch gerade so ist, kann man sich vorstellen, dass viele Fans trotzdem natürlich auch skeptisch sind, gerade in Anbetracht der letzten Ergebnisse. Aber natürlich, er stellt sich vor seine Mannschaft. Das ist meiner Meinung nach natürlich auch die Pflicht eines Trainers.
Absolut.
Und vor allem, weil sie bis auf Kleinigkeiten eigentlich wirklich nicht viel falsch gemacht hat gegen Kiel. Das ist ja eigentlich das Traurige daran. Aber du hast natürlich völlig recht, Kritik muss man sich gefallen lassen. Das ist jetzt schon das 6. Spiel in dieser Saison von 11 Ligaspielen, wo man kein Tor erzielt hat. Das ist... ja, ich sag mal, in den ersten Spielen unter Fuad Kilic lag es vielleicht noch an anderen Dingen, warum sie kein Tor gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eben schwarz auf weiß auf Papier. 6-mal ohne Tor, das ist kein gutes Zeugnis. Und
dazu vielleicht auch noch mal kurz, letztes Spiel 0-5, jetzt 0-3, das tut halt auch einfach den Fans weh, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich.
Ne? Aber wie gesagt, ich finde immer, kritische Töne, damit muss er leben. Ich finde es auch, wie du sagst, völlig richtig, dass er sich vor die Mannschaft stellt. Es ist, glaube ich, einfach sehr viel Emotion auf beiden Seiten.
Ja, das ist völlig klar. Es ist Fußball.
Genau, es ist Fußball. Und ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, er hat ja auch klar gesagt, er ist dankbar für jede Unterstützung von dem Großteil derer, die ins Stadion kommen, auch die jetzt beim HSV2 da mitgereist sind und Stimmung gemacht haben. Also die große Masse, sagt er ja, ist alles cool. Nur so ein paar, die er, glaube ich, da kritisch beäugt. Aber ich finde, das gehört, tut mir leid, das gehört dazu. Wie gesagt, nochmal, der Ton macht die Musik, wenn man ganz normal miteinander spricht.
Schön gesagt, dann wollen wir mal über das Spiel sprechen.
Ja, bitte, Sarah. Und du hast es dir dann nochmal angeschaut.
Ich habe es mir angeschaut und wie ich schon gesagt habe, bis auf einzelne Phasen nach den Gegentoren war das eigentlich echt guter, vernünftiger Auftritt des VfB. Vor allem bis zum ersten Gegentor. Die ersten 20 Minuten sahen sehr gut aus. Man hat Ball und Gegner schön laufen lassen. Das Einzige, was eben gefehlt hat, war ja diese berühmte letzte Aktion, die in der aktuellen Phase, ja, schon fast logisch, dann irgendwie dieses letzte Quäntchen, es fehlt gerade einfach. Und dann hat noch ein Kieler vielleicht mal den Ball, das Bein zwischen oder so, oder den Fuß dazwischen. Ja, sah gut aus. Man sagt ja auch so schön in unserem Jargon, optisch überlegen, aber was...
Hast du auch nichts von, ne?
Eben, da hast du am Ende nichts von. Sehr, sehr viel Ballbesitz. Kiel eigentlich war nur am Verteidigen. Aber war eben sehr wenig Zwingendes dabei. Eine gute Szene, eine wirklich gute Szene gab es, das ist glaube ich schon, ich glaube es war in der 7. Minute, da spritzt Taritaš ganz vorne durch, scheitert aber letztlich am Torwart. Man muss dazu aber auch sagen, das war halb rechts, so 5er, war schon relativ spitzer Winkel, aber
mit ein bisschen Glück wahrscheinlich.
Und an anderen Tagen oder in einer anderen Phase geht er eben vielleicht rein. Und dann aus dem Nichts eigentlich, 23. Minute ist es glaube ich, trifft Kiel dann. Haben mal den Ball, das war glaube ich wirklich auch die erste Aktion nach vorne. Halb links vorm 16er läuft der Kieler nach außen, kommt zugegebenermaßen auch ein bisschen zu einfach da an seinem Gegenspieler vorbei. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war. Ich gehe stark davon aus, dass das Pascal Richter war, der auf der Seite gespielt hat. Kommt ein bisschen zu einfach vorbei, bringt den Ball dann flach in den 16er, so ein bisschen in den Rückraum, in die Mitte. Und das ist auch so ein Ball, Heidinei steht genau in der Flugbahn vom Ball und an jedem anderen Tag nimmt er den ganz normal an und klärt den. Aber an dem Tag kriegt er den irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie durch die Beine, auf jeden Fall kriegt er ihn nicht geklärt, tritt drüber. Der Ball kommt zum Kieler, der dann aber auch, muss man fairerweise sagen, war ein guter Abschluss, halblinke Position im 16er, flach rechts in die Ecke. Muss man ihm zugestehen, dass das ein guter Abschluss war. Aber ja, 0-1 dann hat man... Ja, dann kam eine der angesprochenen Phasen. Dann hat man ein bisschen gemerkt, okay, der VfB hatte dran zu knabbern, aber anders als in den letzten Spielen hat man gemerkt, man wehrt sich wieder. Also die Köpfe wurden jetzt nicht so hängen gelassen, sondern man hat weitergespielt, man hat seine Stiefel runtergespielt, das sah sehr gut aus. Ziereis ist es dann, der glaube ich, fast ein Diego-eskes Tor schießt. Oh. Vielleicht die Älteren erinnern sich, Diego, der mal bei Bremen gespielt hat.
Prima Diego, nicht Diego Maradona.
Ja, genau, der mal gegen Aachen aus der eigenen Hälfte getroffen hat. Eigene Hälfte war es jetzt nicht, aber Ziyech kriegt den Ball in der gegnerischen Hälfte auf Höhe des Mittelkreises und zieht einfach mal ab. Der Torwart war zu weit vom Tor, fällt nicht rein wieder. An anderen Tagen fällt er vielleicht rein. Ja. Dieselbe Leier, dasselbe Lied. Ja, und dann mit Halbzeit Pfiff, Quatsch, dieses Größte habe ich noch vergessen. Pascal Richter, ein überragendes Solo. Also wirklich, wenn man daran denkt, Messi vor, ich weiß, ich bin auch schon alt, das ist auch schon auch bestimmt 10, 15 Jahre her, wo Messi da mal aus der eigenen Hälfte losgelaufen ist. Und Diego Maradona hat alles stehen lassen. Pascal Richter, genau dasselbe. Läuft super, keiner kann ihn verteidigen, keiner kann ihn tackeln. Lässt nochmal vor dem 16er der Kieler einen richtig lecker aussteigen, geht in den Strafraum rein, relativ zentral, ja, und schießt den Torwart an. Also,
bitter, das, ja, sowas muss halt auch mal rein dann einfach, ne? Dass du liegst eh schon 0-1 hinten, hast dann jetzt die Chancen, so klingt es ja, mehrere Chancen, und dann gehen die Bälle halt nicht rein, klingt auch nach einem guten Torwart geschenkt, aber.
Nee, also da muss ich ganz klar widersprechen. Okay. Da hat Fossi auch in der PK. Oh. Kleiner Stimmbruch gerade, ja. Hat Fossi auch in der PK danach gesagt, der Torwart war für mich nicht überragend, die Abschlüsse, das muss ich spiele nicht mehr auf Regionalliga-Niveau, das hab ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, aber die Abschlüsse waren, boah. Mhm.
Ja, aber es wird auch das mangelnde Selbstvertrauen, was dann in dem Moment auch fehlt, ne? Vielleicht.
Ich weiß nicht, was es ist. Konzentration, ja. Selbstvertrauen, die Überzeugung wahrscheinlich, genau. Einfach den Mut zu haben, ja, aber ja, gut, also, die Chance auf das 1-1 war da und dann mit Pausenpfiff quasi fällt dann das 0-2, auch richtig bitter. Da wird Conor Rohrer, so spricht man ihn aus, 19 Jahre jung, reingeworfen in Verteidiger.
Weil Möschel wieder fehlt, muss man auch sagen.
Genau, Möschel kurz vor Anpfiff noch ausgefallen mit Achillessehnenproblem, glaube ich. Ja. Ja, wird relativ alleine gelassen. Auf der linken Seite sieht sich da dem Kieler gegenüber, der Richtung 16er zieht, mit dem linken Fuß abschließt. Und das ist auch ein Ball, der geht entweder übers Tor oder Tiernan pariert den. Ja, aber in die Flugbahn läuft ein Kieler rein, hält den Kopf dazwischen und der Ball geht dann so abgefälscht ins Tor. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, das gehört zu Zeiglers wunderbare Fußballwelt, das Tor, aber war halt einfach bitter.
Des Monats,
also das war die zweite Chance von Kiel, das zweite Tor, und das ist eigentlich die Geschichte des Spiels. Die mangelnde Effizienz der Oldenburger, die direkt mit dem Start der zweiten Halbzeit, Raphael Brandt, da haben Lars und ich auch schon öfter drüber geredet, das Einzige, was dem Jungen abgeht, ist der Abschluss. Ein
toller,
also,
Fußballer eigentlich, ne?
Oh, aber,
so ein toller Fußballer, ja.
Zur Erklärung. Kiel steht recht hoch, will das Spiel aufbauen. Der Linksverteidiger spielt einen katastrophalen Pass zum Innenverteidiger, der gar nicht, also der den Ball komplett falsch einschätzt. Brandt spritzt dazwischen, läuft alleine aufs Tor zu, hat auch nicht wirklich Gegnerdruck. Ja, und statt irgendwie in so einer Situation als Offensivspieler, da würde ich in 80% der Fälle am Torwart vorbeilegen, weil wenn du mit der Geschwindigkeit, aber wenn du schon, du hast schon gesehen, als er auf den Torwart zugelaufen ist, er überlegt. Und das ist nie gut. Und dann, der Abschluss war auch nicht mal gut. Also der Torwart war einfach nur da und Brandt hat ihn angeschossen. Mhm. Das war, ja. Ich habe es eben schon gesagt, Effizienz-Effektivität.
Effizienz, würde ich sagen.
Effizienz.
Effektivität, jetzt bringe ich selber ins Grübeln.
Ja, müsste man nochmal nachschlagen.
Ja.
Aber, ja, und das war eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, das war der Stecker, der gezogen wurde, als der Anschlusstreffer nicht fiel, aber da kam dann die zweite Phase, wo man gemerkt hat, ein bisschen musste man sich wieder sammeln, nachdem das Ding nicht reingegangen ist und ja, danach war man bemüht, aber kam nicht mehr viel bei rum. Und wirklich das einzige Gegentor, wo ich sage, war wirklich nicht gut verteidigt, war dann eben das dritte. Aber auch wieder so ein, also so alibimäßig, so richtig billig. Weiter Abschlag vom Torwart. Ich weiß nicht, wer es im Mittelfeld ist. Höhe 16er kommt nicht in den Kopfball. Keiner ist dran. Adam springt dann hinten auch unterm Ball durch. Etienne Sohn, der Stürmer von Kiel, kurz zuvor eingewechselt. Ist durch, macht das Ding rein, 3-0. Halt extrem maximal bitter, wie man so schön oft sagt, aber.
Ja, aber genau das war ja der Unterschied dann zwischen Oldenburg und Kiel. Die Effektivität halt auch vor dem Tor. Ne? Kiel hatte scheinbar ja nicht so viele Chancen unterm Strich. Machen halt daraus aus, weiß nicht, zwei Chancen, drei Tore.
Nicht mal, also so, wirklich die einzig richtige Torchance war das 3-0. Ja. Und davor die Dinger, das waren für mich keine richtigen Chancen. Also Fossi hat es auch angesprochen, das waren eher Halbchancen, ja, die Kiel da hatte. Und
die fallen dann halt rein. Und der VfB auf der Gegenseite spielt sich da die Chancen, ja, und treffen halt gar nicht.
Nee, ja, nee, das war ja die fehlende Effizienz einfach im Abschluss. Ja. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, eigentlich von vorne bis hinten eigentlich echt ein gutes Spiel, defensiv keine wirklichen Schwächen gehabt eigentlich. Aber ich meine, natürlich denkt man 3 Gegentore, aber wenn man sieht, wie die gefallen sind, ja, natürlich darf man das Ganze jetzt auch nicht schönreden. Man muss natürlich gucken, was falsch gelaufen ist, aber es hat man ganz offensichtlich gesehen, was da falsch, ja, gelaufen ist. Da kann man eigentlich nur drauf aufbauen, sag, ja, ich mal, also auf der Leistung, auch wenn es ergebnistechnisch natürlich nicht gut war. Also Lars würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ich soll es deutlich ansprechen. War nicht gut, es war echt scheiße, aber...
Genau, aber ja, man kann halt, wie du sagst, vielleicht ja doch zumindest das mitnehmen, dass man der Mannschaft nicht vorwerfen kann, nicht zu kämpfen. Ich glaube,
auf keinen Fall.
So nach 0-5 in der Vorwoche wurde da ja bestimmt auch sehr kritisch drauf geachtet, wer bäumt sich überhaupt noch auf. Und das klingt ja nun mal schon so, dass der VfB, dass die Spieler gewollt haben. Sie haben es nicht geschafft umzusetzen, die Tore zu schießen, aber nach einem Gegentor, was in der Saison vorher auch schon mal passiert ist, sind die jetzt nicht in alle Einzelteile auseinandergefallen, nein, weil... Es kam jetzt auch in dem Spiel viel dazu. Fossi hat es ja auch angesprochen, die unglaubliche Verletzungsmisere, die, finde ich, das ist ein Punkt, die muss man ihm und der Mannschaft geben. Er hat wie viel Sprache, ja, von wie viel Verletzten Sprache?
13.
13.
Das ist schon krass.
Als Kapitän nochmal kurz vorher irgendwie ausgefallen. Da wirfst du irgendwie einen A-Jugendlichen rein. Er hat auch gesagt, seine Wechselspieler waren 3 A-Jugendliche.
Er hat 3 A-Jugendliche eingewechselt.
So, das zeigt ja schon, in welcher Situation du bist, die sogar, ja, selber diese 3 ja noch vorher ein Spiel hatten in der A-Jugend.
Am Samstag.
Genau. Ja. So, das zeigt ja, wie angespannt die Situation,
ja,
ist.
Ja, 5-6 Stammspieler bei dieser, ja, Verletztenliste dabei. Also genau. Dazu muss man sagen, zum ersten Mal wieder auf der Bank und auch eingewechselt worden. Linus Schäfer war wieder mit dabei. Der wurde auch relativ früh für Raphael Brandt in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Und ja, ein bisschen lichtet es sich, aber gefühlt, während es sich lichtet, kommen wieder neue dazu. Also ja, das ist echt, es ist echt der Wurm drin aktuell. Man kann nur hoffen, dass das sich relativ schnell wieder verflüchtigt. Mhm. Ja, man ist so ein bisschen sprachlos. Auch ja, es tut einem auch leid, wenn man selber Fußball spielt, weiß, wie das weh tut, wenn man weiß, man hat eigentlich kein schlechtes Spiel. Also Kiel war auch nicht die bessere Mannschaft, das muss man ganz klar sagen. Die wissen auch nicht, wie sie da die 3 Punkte geholt haben, aber das war ja echt bitter und man darf sich da, glaube ich, jetzt auch nicht zu sehr dran aufhängen. Ist, glaube ich, natürlich leichter gesagt als getan jetzt, ja, vor allem so einen Tag nach dem Spiel. Aber die Chancen, ja, sind da, die Chancen waren da, anders als noch unter Fuat Kilic. Auch bei dem, das muss man auch sagen, auch bei dem 0-5 gegen HSV 2, da waren auch Chancen da zum Anschluss und zum Ausgleich. Also
absolut, aber ich erinnere mich jetzt, als ich hier das letzte Mal als Joker, als Nils Petersen eingewechselt wurde, habe ich noch mit Lars gesprochen. Das war quasi, als Fossi da war, sein erstes Spiel, ja, war, die hatten jetzt ja 3 Spiele gegen Vertretung. Pauli 2, ja, HSV 2, Kiel, ja, 2. Das alles Mannschaften sind, die auch eher unten mit rumschwimmen. Da habe ich noch Lars im Ohr, der mir gesagt hat, ich erwarte 6 Punkte, sonst müssen wir hier über Abstiegskampf reden. Also ich lege ihn das jetzt einfach mal so in den Mund, so ungefähr hat das formuliert. Hört gerne nochmal in die Folge, ja, rein. Jetzt sind diese 3 Spiele rum. 4-0-Sieg, 0-5, 0-3, 3 Punkte, Tabellenletzter. Sind wir jetzt im Abstiegskampf?
Ja, natürlich, ohne Frage. Also es gibt so die schöne Grenze, würde ich sagen. Ich meine, nach 3 oder 4 Tagen erübrigt sich das, über sowas zu sprechen. Aber es gibt für mich diese magische Grenze, so 10 Spiele.
Ja.
Wenn du 10 Spiele gespielt hast, sagen auch viele Trainer, weißt du oft, wo du stehst und wo auch die Reise hingehen kann. Ja. Und beim VfB sieht das ganz deutlich aus. Ja. Man ist Tabellenletzter. Natürlich, dazu kommt ja noch, dass einige Mannschaften, die noch vor dem VfB stehen, sogar noch Spiele weniger haben. Teilweise sogar 2 Spiele noch weniger haben.
Pauli 2, ja.
Es sieht nicht gut aus. Ja. Natürlich wollen wir jetzt hier auch nicht so typisch medienmäßig hier den Teufel an die Wand malen. Aber du hast, weil du mich gefragt hast, natürlich ist das Abstiegskampf. Da muss man jetzt, natürlich ist das auch alles sehr eng da unten und wenn du einmal gewinnst und vielleicht mal unentschieden spielst, bist du wahrscheinlich wieder 14. oder 12. oder so, natürlich. Aber nichtsdestotrotz gilt es jetzt, das wirklich auch so klar anzusprechen. Ja, also
das halt auch anzunehmen,
oben, ne? Spielen sie nicht mit.
Nee, genau. Und ich glaube, es ist auch jetzt erstmal dieser Mythos, der vielleicht in den Köpfen sein könnte, von wegen, ja, schlechter Saisonstart, wir drehen das noch. Ich glaube, spätestens jetzt, nach diesen drei Spielen, muss das Alltag sein und alle Alarmglocken an sein.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Guck dir die Zahlen an, ne? 11 Spiele, 8 Punkte. In 11 Spielen nur 12 Tore geschossen, 24 gegen sich, minus 12, das schlechteste Torverhältnis der Liga. Es sind jetzt schon 3 Punkte überhaupt, bis aufs rettende Ufer. So, genau. Das ist halt ja schon bitter, ne? Und ich finde, da können wir vielleicht auch mal den Bogen eben zu schlagen, dass du merkst, dass ja auch bei den Fans so die Stimmung halt echt angespannt ist, ne?
Ist ja normal, ne?
Na, absolut, absolut normal. Aber auch das, ne, wir als NWZ haben ja auch darüber berichtet, über das Spiel. Und ich habe mir nur mal die Kommentare angelesen, wie gesagt, ist Social Media, muss man immer ein bisschen aufpassen und so.
Ja.
Aber da wird halt sehr kritisch hinterfragt, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also zum einen wird da, finde ich, gerade auch wieder diese Stadion-Diskussion mit reingespült, wo ich finde, ey,
das war klar.
Das gehört da jetzt, also das sind schon zwei Paar Schuhe. Das Stadion ist ja losgelöst, die Stadionentscheidung losgelöst von der aktuellen sportlichen Situation. Es ist klar, es hat damit nichts zu tun. Wir wollen hier nur perspektivisch die Möglichkeiten schaffen, das so.
Ja.
Und dass die jetzt gerade eher zwischen Regionalliga und Oberliga kämpfen quasi, also gegen die Oberliga-Abstieg kämpfen, hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das Stadion jetzt nicht bauen sollte. So, das finde ich, ist mir zu leicht, da Äpfel und Birnen zu vergleichen. Aber was ich gelesen habe, was mich dann schon überrascht hat, dass diese kritischen Stimmen gegenüber den Verantwortlichen halt immer lauter werden. Also ich lese hier immer wieder, Herr Schachten und Herr Boll tragen die Verantwortung und so. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich für die Situation? Ich bin so ein bisschen der von außen jetzt nur drauf guckt. Wie gesagt, ich war jetzt nicht im Stadion. Aber ich habe natürlich auch mal gelesen, vor Saisonstart hat Lars ein Interview geführt mit Weinberg und Schachten. Es ging natürlich über die anstehende Saison, über die Ziele und so weiter und so fort. Kern davon, da hat Weinberg wortwörtlich gesagt, wir werden den Gesamtetat der letzten Saison beibehalten, aber anders verteilen. Was bedeutet das? Übersetzt bedeutet das, dass weniger Geld jetzt in den Kader geflossen ist, sondern mehr in Strukturen, in Infrastruktur, die Struktur des Vereins, um perspektivisch halt damit auch dann mal Profisport irgendwann mal möglich zu machen, weil man habe gemerkt, als man in der dritten Liga war, dass man da an Grenzen gekommen ist. Kann ich total verstehen, dass man langfristig denken muss, aber ich finde, du machst dich damit ja total angreifbar, so wie es jetzt ist, denn jetzt bleibt hängen, du hast weniger Geld in den Kader investiert und sagen wir doch mal ehrlich, ja, wo drückt denn der Schuh jetzt gerade? Vorne triffst du die Dinger nicht, du hast quasi, es tut mir leid, also ist jetzt meine Meinung und ich kann da jetzt gerne die Kritik auch für aufnehmen, aber du hast halt keinen Knipser vorne drin.
Das ist nicht nur deine Meinung, da habe ich mit Lars auch schon oft genug in diesem Podcast drüber gesprochen. Da hast du völlig recht.
Überhaupt nichts gegen Ziereis, also das möchte ich auch nicht an ihn, er ist ja nicht der Verantwortliche dafür, aber er ist natürlich jetzt keiner, der dir 20, 25 Tore garantiert.
Nee.
So, was du vielleicht auch in der Regionalliga brauchst, um einfach mal solche Spiele auch mal irgendwie zu gewinnen.
Brauchst du überall.
So. Und dahinter wird es ja auch schon dünn. Wer schießt denn da noch die Tore? Selbst wenn, also er hat ja glaube ich 4 oder so, das ist ja ein bisschen was, aber es ist jetzt ja nicht, wo du sagst, da wollen wir hin.
Und 4 in 11 Spielen ist auch ausbaufähig.
Wie gesagt, und ansonsten ist das halt jetzt dieses Spiel doch bestes Beispiel. Wie viele Großchancen wurden vergeben? Da hast du halt keinen, der die Dinger reinmacht. Und dann ist natürlich wieder die Kritik da, ja, hätten wir vielleicht mal ein bisschen mehr Geld dann vielleicht nochmal in Offensive investiert.
Ja, ich denke, du sprichst das schon ein gutes Thema an. Es ist, glaube ich, ein vielschichtiges Problem. Ja. Da jetzt mit dem Finger auf eine oder zwei Personen zu zeigen, ist, glaube ich.
Nicht an Aufgang.
Nee, auch grundsätzlich, also jetzt bei den Verantwortlichen, das ist halt, betrifft halt alle. Also, und sowohl die Spieler auf dem Platz als auch die Leute, die außerhalb vom Platz die Entscheidung treffen. Ziereis hatte in dem Spiel keine wirkliche Chance. Mhm. Und natürlich ist das auch immer so. Eine Rolle eines Spielers auch systemabhängig, verstehe ich auch. Und in dem Spiel waren genug gute Chancen da, egal ob das jetzt ein Brand, ein Richter oder Schlag mich tot ist. Aber du hast es schon richtig gesagt, er ist jetzt niemand, der, wenn man sich auch seine Vita anschaut, nochmal, wir wollen uns jetzt nicht an ihm aufhängen, aber du hast es gesagt, wer kommt denn danach? Mhm. Und wenn Brand die Buden nicht macht, Lubongo ist jetzt auch keiner, der dafür steht, das Tor aus unmöglichen Winkeln zu treffen, ja, auf dem Papier hast du in Anführungsstrichen nur Tom Geider dahinter. Mhm. Und der ist gefühlt, natürlich spielt er jetzt bei den Herren, aber der ist auch noch fast ein A-Jugendlicher.
Ja.
Und da, das habe ich auch, da haben Lars und ich auch schon drüber gesprochen, meiner Meinung nach ist das echt fahrlässig. Schön und gut, dass man natürlich weniger Geld in den Kader steckt und mehr in Strukturen. Aber zu erwarten, ich will jetzt nicht sagen, dass es arrogant ist, aber zu sagen, das reicht, wenn wir mit einem Ziereis als wirklich einzigen erfahrenen Stürmer in die Saison gehen, in der Regionalliga. Und natürlich kann der Tom Geider auch kicken, das ist ja keine Frage. Aber der hat ja nicht mal 2 Jahre Regionalliga-Erfahrung.
Genau, und alleine den Druck ihm zu geben, dann ja, funktionieren zu müssen. Ne?
Und ich habe es eben schon angesprochen mit dem Geld, ja, hin und her. Aber du kannst mir nicht, das sage ich jetzt so frei heraus, ich habe natürlich keinen Einblick, keinen Insight in alles, wie der Verein funktioniert und was denn wirklich am Ende zur Verfügung steht. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass für wenig Geld einen Spieler zur Verfügung gestanden hätte, den man hinter oder neben Ziereis hätte holen können. Das ist natürlich alles nochmal Rätselraten, aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Und ich finde es einfach fahrlässig. Ich meine, du bist auf allen anderen Positionen an sich doppelt gut besetzt. Eigentlich, wenn man jetzt mal die Verletzten außen vor lässt. Das ist jetzt auch eine sehr besondere Situation. Aber du hast auf den Flügeln eine gute doppelte Besetzung. Du hast im Zentrum eigentlich eine gute doppelte Besetzung. In der Verteidigung eigentlich auch. Nur halt im Sturm nicht. Und das erschließt sich mir halt einfach nicht, warum man da... kann ja sein, dass sich nichts ergeben hat, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass man da nicht vielleicht nochmal was hätte tun können.
Genau, also dass der VfB jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, das wissen wir alle, das ist so. Aber halt auch, was du sagst, ne? Also ich nochmal, dass da jetzt auch Kritik an diesen Verantwortlichen angetragen wird. Ich lese es ja nur von Fans, die jetzt auch diesen Namen einfach mal nennen, was ich jetzt in den vorigen Wochen so noch nicht wahrgenommen habe. Und in dem Interview vor der Saison hat Schachten auch zu Lars gesagt, uns ist durchaus bewusst, dass wir nicht jede Position im Kader doppelt besetzt haben. Wie gesagt, ich finde diese Verletzungssituation, die ist außergewöhnlich und die muss immer in der Betrachtung der Situation ein Punkt sein.
Ja, mit einbezogen werden.
So viele Verletzte ist außergewöhnlich, aber dass halt mal 2 oder 3 Leistungsträger gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen. Ich finde, das muss mit einbezogen werden auch in der Regionalliga, dass das passieren kann. Man kann ja auch nur über eine Sperre reden und zwei Verletzungen oder so.
Sagen,
also das kann ja immer mal passieren. Und dass man da sich dann halt, das ist mein Punkt, ich sage ja nicht, dass sie schuld sind, ich sage nur, dass sie sich halt sehr angreifbar machen mit mit ihrem Weg, den sie jetzt gewählt haben. Wie gesagt, Strukturen schön und gut sind wichtig im Hintergrund, aber wenn da drunter jetzt heißt, der VfB spielt jetzt gegen den Abstieg, obwohl man halt eigentlich Ambitionen hat, ja wieder hochzugehen.
Wurde ja gesagt, es wäre wünschenswert, wenn man oben, also hat man ja so formuliert, dass man sich wünscht, oben mitzuspielen. Und das fliegt einem halt natürlich auch um die Ohren.
Ja.
Man hat zwar nicht ausgesprochen, es ist einfach, letzte Saison hat man ja noch wirklich ausgesprochen, dass man wirklich auch
wieder hoch will.
Diese Saison hat man gesagt, man möchte ein bisschen, der Wunsch ist da,
das wird halt jetzt ja in den Nebensätzen gesagt, oder wurde ja gesagt, dass man halt irgendwie oben mitspielt. Also die haben sich jetzt nicht festnageln lassen auf den Aufstieg oder Position, aber prinzipiell attraktiven Fußball und oben mitspielen, das ist so mitgeschwungen. Und das, klar kann man sagen, deutlich fehlt, Saison ist noch jung, kann sich noch ändern, aber man wird jetzt nicht oben mehr angreifen. Aber ich finde, am Ende sind natürlich jetzt diese Personen, machen sich einfach nur angreifbar. Das ist mein Punkt, man macht sich angreifbar mit den Aussagen und der Philosophie, die man gefahren hat. Ich glaube, es ist jetzt alles auf dieses Stadion kommt dann jetzt bald, da wollen wir dann wieder zeigen, dass wir auch Profifußball spielen können. Aber ob das dann nicht, also langfristiger Plan ist gut, aber ob nicht zu sehr diese Kurzfristigkeit ein bisschen aus dem Blick geraten ist.
An sich, wenn man natürlich nochmal überlegt, die Kadersituation ist ja eigentlich die Leistung, jetzt unabhängig vom Ergebnis, gegen Kiel ja eigentlich noch sogar fast höher einzuordnen, wenn man überlegt, wie die momentane Lage ist. Deswegen kann ich dann natürlich auch den Frust von Fossi nachvollziehen, wenn da irgendwie blöde Kommentare kommen, weil man eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Am Ende konnte man sich da wie so oft dann nichts von kaufen. Gilt halt, dass jetzt in Zukunft das Tor zu treffen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Wochen tut. Wenn es für dich okay ist, will ich noch kurz auf ein Thema überleiten. Wir hatten es gerade schon mal kurz erwähnt, das neue Stadion. Denn da gibt es Neuigkeiten, Sarum. Darf ich sie dir kurz pitchen?
Ja, damit.
Okay. Denn, machen wir es kurz. der Stadionbau wird sich wohl verzögern.
Wunder.
Eigentlich war ja die geplante Inbetriebnahme fürs Jahr 2027 anvisiert. Doch schon jetzt spricht die Stadtverwaltung davon, dass von einer Fertigstellung erst am Ende des zweiten Quartals 28 auszugehen ist. Dazu muss man auch sagen, heute Abend, also wir nehmen, kann man auch sagen, am Montag, am 30. jetzt auf, heute Abend findet noch eine Ratssitzung zu dieser ganzen Thematik statt. Im Kern geht es nämlich, im Kern steht die Frage im Raum, ob es ein offizielles Notifizierungsverfahren benötigt wird. Das würde nochmal ungefähr 9 bis 12 Monate dauern. Oder eine sogenannte Fertigstellung reicht, die nur 2 bis 8 Wochen dauert. Ich bin jetzt kein Jurist, ich kann es dir nur so laienhaft versuchen, in meinen Worten wiederzugeben. Übersetzt gesagt bedeutet, ein Notifizierungsverfahren ist sehr, sehr rechtssicher, zu 100%. Selbst, dass man danach träglich da nicht irgendwie nochmal juristisch gegen vorgehen kann. Da ist so ein bisschen das Fragezeichen, ob das bei einer Fertigstellung auch der Fall ist oder ob das denn reicht. In dieser Frage ist vor allem auch eine finanzielle Komponente drin. Denn bei einer Fertigstellung, also wenn man es nur mit einer Fertigstellung macht, gibt es eine sehr harte EU-Grenze von 33 Millionen Euro für Investitionen in Sportinfrastrukturen. Also man darf dann als Stadt, als Gemeinde nur 33 Millionen bezuschussen. Das Grundstück an der Maastrichter Straße hat jetzt schon einen Wert von 18 Millionen. Somit dürfte die Stadt über diesen Weg nur noch maximal 15 Millionen unterstützen in dieser Neubaugeschichte. Und zudem ist diese EU-Grenze auch noch dafür da, dass der laufende Zuschuss im Jahr einer Stadt nicht über 2,2 Millionen Euro liegen darf für so ein Stadionprojekt. Und hier ist wohl die große Frage, sind diese 2,2 Millionen realistisch oder nicht? Wenn du die Grenze überschreitest und das nur mit einer Fertigstellung machst, dann könnten danach hin nochmal Klagewellen kommen und dass du dann nachträglich noch dieses Notifizierungsverfahren machen musst. Wenn du dir irgendwas aus dem Weg gehen willst, machst du sofort nur. Also ihr merkt, sehr juristische Angelegenheit.
Sehr kompliziert alles. Ja, ich hab fast mehr Fragezeichen jetzt im Kopf.
Wie gesagt, ich bin auch kein Jurist. Ich weiß nur, heute Abend, am Montagabend ist dazu nochmal eine Ratssitzung, ob man halt, also Stichpunkte, gibt es Notifizierungsverfahren, ja oder nein, oder reicht Fertigstellung? Mhm. Ich glaube, um diese Frage dreht sich jetzt ganz viel, weil es halt diese finanzielle Unterstützung der Stadt irgendwie auch mit beeinflusst. Müssen wir mal schauen. Ich weiß, war jetzt nochmal ein spannendes Thema zum Schluss, aber ich finde, gehört halt dazu zur
Stadtdiskussion. Ja, sehr vielschichtiges Thema auch, mein neues Lieblingswort. Aber kompliziert sehr kompliziert. Ich glaube, da auch muss man sich echt reinfuchsen, wie das da alles funktioniert. Ich glaube, als Normalbürger weiß man ja gar nicht, was sowas alles nach sich zieht, so ein komplexes Thema. Ja. So ein kleiner Einblick mal, wie sowas abläuft, ne? Und mit EU-Grenzen und was weiß ich nicht alles, wie kompliziert dann tatsächlich, so man denkt ja jetzt nicht, was hat denn die EU mit einem Stadionbau in Oldenburg zu tun? Aber
es gibt Grenzwerte, genau. Auch wenn das jetzt meine Erklärung zu laienhaft war oder zu unklar, schaut auf NWZ Online vorbei.
Ich wollte es gerade sagen.
Wir haben da Artikel, die es vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären. Aber darum geht es im Kern.
Im Kern geht es für den VfB auch darum, die Klasse zu halten. Ihr wisst es, ich bin der Meister der Überleitung, ich weiß es. Da braucht der VfB gar nicht lange nachzudenken. Am Donnerstag geht es schon weiter. Am 3. Oktober muss man zu Weiche Flensburg. Keine einfache Aufgabe. Weiche spielt oben mit, ist aktuell Fünfter. Und dann am Sonntag das nächste Heimspiel schon um 15 Uhr gegen Drochtersen-Assel. Die sind auch oben so im Dunstkreis mit dabei, sind Sechster aktuell. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich daran messen muss, weil wie gesagt, die Mannschaften spielen oben mit und wir haben es angesprochen, mit der aktuellen auch Verletztenliste und alles. Zwei sehr schwierige Spiele gegen zwei gute Gegner. Ich glaube, wenn man da in einem Spiel nicht punkten sollte, sollte man jetzt auch nicht auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, das wäre unangebracht. Schwer einzuschätzen, was da realistisch ist. Natürlich wäre schön, wenn das Heimspiel am Wochenende gewonnen werden würde. Aber es ist die Regionalliga, da geht immer alles. Man sieht es ja, das perfekte Beispiel ist ja der VfB. Die eine Woche gewinnen sie 4-0, die andere verlieren sie 5-0. Ich bin gespannt, zwei schwierige Spiele. Du als Nils Petersen-Joker kannst für den VfB leider nicht für Tore sorgen, Julian.
Ich will aber auch keine Hilfe sein auf dem Feld, muss
gefühlt,
ich auch ehrlich sein.
Heute hast du wieder geliefert, würde ich sagen.
Das freut mich sehr gern. Ich freue mich immer gern, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's von uns. Wie immer, bleibt sportlich. Ciao.